Es ist köstlich.
Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mad Text Movie, Folge Nummer 45. Dieses Mal, wie ihr wahrscheinlich unschwer bemerkt habt, ohne Intro. Ja, weil irgendwie ist uns...
Wir konnten nichts Passendes finden.
Nee, genau. Alles, was wir irgendwie hatten, war entweder depressiv oder nicht passend zur aktuellen Lage.
Ja.
Ja, auf jeden Fall mit mir, wie immer, hier in diesem, wollte schon sagen, Freudenhaus, aber es klingt. Benedikt Stadtzig aus Aachen, hallo.
Ja, und mit mir im Fettnäpfchen der guten Laune, Bastian Deutsch.
Okay.
Ja, ich hab gerade schon im Off gesagt, dass du dein einziger Pavance-Ritt durch die Fettnäpfchen
hast, ja,
die Folgen. Also das heißt, Fettnäpfchen ist immer so ein bisschen despektierlich oder sowas, aber mein Gott, ich möchte die Situation auch nicht verharmlosen oder keine Ahnung. Also wir versuchen da uns ein bisschen durchzuwursteln, weil wie man uns ja mittlerweile kennt, wir können einfach nicht das Maul halten über solche Geschehnisse und einfach es ignorieren. Aber wir versuchen das jetzt hier nicht zu so zu wirken, als würden wir hier mit schusssicherer Weste und Helmen sitzen.
Nee. Aber es ist schon irgendwie, man hat irgendwie so ein komisches Untergefühl, sag ich mal.
Shit's got real.
Ja, ist wirklich so, weil da habe ich dir ja auch eben schon offscreen gesagt gehabt, dass jedes Mal, wenn ich morgens aufwache, erster Blick geht aufs Handy in meinen News-Ticker, zu gucken, ob irgendwo was Atomares in die Luft geflogen ist, ob ich jetzt im Prinzip mir direkt schon mal ein Grab schaufeln kann oder ob ich einfach ganz normal den Tag angehen kann. Und das ist irgendwie eine komische Situation.
Ja, das ist ja eigentlich so, eigentlich kann man ja jetzt, da sagen ja auch ganz viele von wieder unseren netten Andersdenkenden.
Die sind nicht nett. Die sind einfach nur blöd, aber ja, erzähl, was du sagen willst.
Tief ein- und ausatmen. Das ist nicht immer nur die Art und Tust meiner Mutter bei so welchen Themen erinnern. Ich bin ja auch ein sehr, sehr kühler, durchdachter Mensch, der sich nie aufregt. Was wollte ich sagen?
was die Andersdenkenden...
Achso, ja, genau. Dass es ja auch schon überall immer Konflikte gab, die von den USA ausgingen. Und das ist ja auch ganz fürchterlich. Ja, das ist auch ganz fürchterlich, aber das ist jetzt auch noch näher dran.
Das stimmt.
Ach ja, dann das mit dem... Ach, das ist ja dann auch wieder... sagen wir mal so, hier im Raum Aachen sind wir das mit dieser Atomhysterie. Ich nenne es jetzt einfach mal Hysterie, obwohl es ja eine reale Bedrohung ist. Aber die ist es eigentlich auch ständig. Mit den komischen AKWs. Mhm. Vielleicht nicht so nah wie jetzt, aber zum Thema Jodtabletten, was ich jetzt auch schon öfters mitbekommen habe, dass die auch in den Apotheken ausgekauft sind und Leute, die das tatsächlich zur medizinischen Behandlung von irgendwelchen Schilddrüsenleiden brauchen, Schwierigkeiten haben, ihre Medikamente zu bekommen, weil die Leute jetzt statt Klopapier Jodtabletten bunkern. Ach ja, und dann kommen wir jetzt mal gerade hier unserem Podcast Dingens nach, ein bisschen Aufklärungsarbeit zu leisten. Das bringt nichts.
Nee.
Die Scheiße, die man da nämlich in den frei verkäuflich in den Apotheken bekommen kann, sind so niedrig dosiert, das hilft dir nichts. Weil der Witz ist ja eigentlich, was das tut, ist, dieses Jodid aus den Jodtabletten, weil ich hoffe, das ist kein atomares Jod, das wäre nämlich gar nicht so gesund.
Das stimmt.
Das lagert sich halt in der Schilddrüse an und quasi verhindert somit, dass die Schilddrüse radioaktive Isotope aufnehmen kann, weil die da sehr prone zu ist. Okay. So, aber wenn die Dosierung halt zu niedrig ist, dann hast du halt ein bisschen Jodid eingelagert.
Ja. Und ein es geht dabei ja weniger um die Einlagerung als um die Beschäftigung der Kanäle, sage ich mal, für die Einlagerung. Okay. Was du damit machst, ist ja, dass du dich so übersättigst mit dem, in Anführungszeichen, normalen Jod, beziehungsweise Jodid, wie du schon richtig gesagt hast, dass eben das Radioaktive nicht aufgenommen werden kann in die Schilddrüse.
Okay, das hast du, stimmt, ich habe ja, wenn ich jetzt an meine Medizin
habe, nee, hast aber sonst die, richtig gesagt.
Die perfekte Schnittstelle wieder.
Genau, ja, und zumal, also... Klar, das ist natürlich eine Möglichkeit, zumindest schilddrüsenspezifische Schäden vorzubeugen. Aber sonst bringt das für den restlichen Körper eh gar nichts.
Nee,
und das ist der Witz. Ich glaube, wenn da wirklich, also sagen wir mal so.
Ich glaube, da haben wir schon mal drüber
geredet. Wenn die anfangen, ja, kann gut sein, wenn die anfangen, wirklich mit Atombomben um sich zu schmeißen, dann sind Jodtabletten für die Schilddrüse unser kleinstes Problem, glaube ich.
Nee, dann lieber Klopapier.
Ja, genau.
Also, weil letztendlich ist es so, wenn man halt dann, Achtung, eine Maske trägt und nichts von dem Shit einatmet, von dem Fallout, ja, dann ist man genauso gut, also quasi besser geschützt als mit Jodtabletten, weil gegen radioaktive Strahlung helfen die halt auch nichts.
Nee, genau.
Es ist also nur halt die körpergängigen Partikel. Und wenn man die nicht reinlässt, dann...
Ist es besser.
Ja.
Gut.
So viel zum Thema, zum Gute-Laune-Thema gleich genau zum Anfang.
Also,
komm, was war denn noch so?
Genau, ich...
Du hast eine Beschwerde, Leo.
Genau, ich habe eine kleine Beschwerde bekommen. Weil
bekommen?
Jetzt, ja, bekommen. Ja, Beschwerde ist relativ, ne? Jetzt muss ich gerade nochmal gucken, und das war... Ich meine, das wäre in Bezug auf deine letzte Folge, da dein Beitrag gewesen zum Webb-Teleskop.
Habe ich Müll erzählt?
Nee, du hast kein... Jein. ist eine
also nein, ja.
nee, es ging dabei um das Spektrum, was das auffängt. Oh, ja. Und da hattest du, ich glaube,
Nein, Infrarot.
Infrarot, ja.
Infrared und
genau. Du hattest Infrarot als Licht bezeichnet gehabt. Daran hat jemand Anstoß genommen. Weil Licht ja so definiert ist als...
Das ist die sichtbare
elektromagnetische Strahlung, genau. Für den Menschen sichtbarer Wellenlänge.
Es ist elektromagnetische Strahlung.
Im Infrarotbereich.
Im Infrarot, ja.
Genau.
Toll.
Das, ich, ja, okay. Das wollte ich dir...
Ich entschuldige mich. Diese
Kackerei wollte ich dir nicht vorenthalten.
Ich entschuldige mich für diesen unzulässigen Slip-Up. Also, wenn das die dürfsten Sachen sind, die ich hier sage, nimm ich.
Nimmst du.
Nimm ich.
Hey, aber immerhin, es hat uns jemand wirklich auch ordentlich zugehört.
Hat jemand zugehört. Fürchterlich. Ja, genau. Das erinnert einen immer daran, dass man tatsächlich ein bisschen aufpassen soll, was man hier erzählt. Heute begebe ich mich auch schon wieder in den nächsten Abgrund.
Ich bin gespannt.
Ja. Hast du noch was?
Ja, genau. Und zwar, das ist so ein bisschen so ein Mix zwischen dem normalen Intro-Geplänkel und gleichzeitig schon ein bisschen wissenschaftliches Thema.
Tangent over, ja.
Genau, weil alle haben es ja mitbekommen, Olympische Spiele waren, also Olympischen Winterspiele. Und da gab es ja das, die große Diskussion, einen großen Terz um die Eiskunstläuferin Kamila Valieva. Diese Junge, hast du es mitbekommen?
Die gedopt war, allegedly?
Genau.
Muss ich das noch sagen? Oder wie ist die B-Probe schon durch?
Ich weiß jetzt nicht, was mit der B-Probe ist, aber die war oder ist auf jeden Fall gedopt. Also steht außer Frage, weil, genau, also das kann ich jetzt auch schon vorwegnehmen, weil in den Dopingproben, die schon im Dezember gezogen wurden, da wurde nicht nur das Dopingmittel, wozu ich jetzt gleich komme, direkt nachgewiesen, sondern auch entsprechende Stoffwechselprodukte, die nur entstehen, wenn man das über einen längeren Zeitraum eingenommen hat schon. Also die wird auf jeden Fall damit gedopt worden sein.
Mhm.
Genau. Und das war natürlich einmal ein Thema wegen des Dopings generell. Und weil die Russen halt nicht nur Krieg können, sondern auch schon immer für Doping bekannt waren. Und weil sich eben um eine 15-Jährige handelt, was halt auch nochmal in gewisser Weise etwas krasser ist, dass man selbst ein Kind diesen gesundheitlichen Gefahren aussetzt. Und es geht dabei um den Wirkstoff Trimetazidin, der 2014 von der Weltdopingagentur als verbotene Substanz gelistet wurde.
Und macht der? Das wirst du mir jetzt wahrscheinlich erklären.
Genau. Das ist ein Mittel, was ursprünglich zugelassen wurde zur Behandlung von der stabilen Angina pectoris, also durch Blutungsstörungen des Herzmuskels letztendlich, weil das nämlich dort durchblutungsfördernd und eben ja, effizienzfördernd für den Herzmuskel ist.
Man hat, I see where this is going.
Genau, und in Deutschland bekommt man es gar nicht mehr seit 2011, glaube ich, weil damals schon festgestellt wurde, dass die Nebenwirkungen dem Nutzen für die Indikation überwiegen, sodass man es eben vom Markt genommen hat. Und es ist in dieser Dopingliste den Stoffen der Gruppe der Hormone und metabolische Modulatoren zugeordnet, weil es eben nicht nur durchblutungsfördernd ist, sondern es auch die Leistung von Sportlern fördert, weil es den Moment der Muskelübersäuerung nach hinten verschiebt. Also das bedeutet, du kannst besser unter hoher Last noch deine Muskeln beanspruchen, ohne dass der Muskel übersäuert. Übersäuern bedeutet ja, also es gibt ja letztendlich zwei Stoffwechselwege im Körper, grob gesagt. Einmal den aeroben Stoffwechsel, was das Normale ist, wo du genug Sauerstoff zur Verfügung hast, um eben den Zucker oder oder Fette eben in entsprechend Energie umzuwandeln, die der Muskel dann braucht für die entsprechende Arbeit. Und den anaeroben Stoffwechsel, wo eben, wie der Name schon sagt, zu wenig Sauerstoff für den normalen Weg vorhanden ist. Und das funktioniert dann eben über den Milchsäureweg. Und das Problem ist, dass die Milchsäure dann eben im Muskel akkumuliert und dadurch dann der Muskel übersäuert und letztendlich die Funktion des Muskels stört. Und man kennt das zum Teil auch aus dem Fernsehen, wirklich von Leistungssportlern, wo du dann irgendwie auch so Dauerläufer oder sowas hast und die ganze Zeit gut gelaufen sind und auf einmal wirklich so gefühlt 100 Meter vorm Ziel hast du das Gefühl, die bleiben gleich stehen, weil das ist dann wirklich so, ab einem bestimmten Punkt, ab einem bestimmten Milchsäuregehalt im Muskel ist es halt wirklich so, dass das im Prinzip die Funktion des Muskels nahezu vollkommen versagt. Das ist dann wirklich so, dass da kannst du so sehr wollen, wie du willst, aber der Muskel funktioniert einfach nicht mehr so, wie er soll.
Krass, okay. Also nicht, dass ich mich jemals schon so hart körperlich betätigt hätte, dass mir das passiert.
Ja, also ich habe das einmal gesehen, wie gesagt, bei, ich glaube, das war irgendwie so ein 5.000 oder 10.000 Meter Lauf bei irgendeiner WM oder sowas. Und das war wirklich, der war die ganze Zeit so, keine Ahnung, 5 Meter oder sowas vorne und auf einmal kamen wirklich alle an dem vorbei. Ich glaube, der ist sogar letzter geworden auf den letzten 100 Metern. Der ist wirklich, du hast das Gefühl, der hat auf einmal Bleiplatten in den Sohlen oder sowas. Da denke ich mir aus, das muss ja echt so richtig frustrierend sein. Aber naja, das ist jetzt das ist nicht das primäre Thema. Also, diese Grenze, wo eben der Übergang ist von eben dem aeroben, dem gewollten Stoffwechsel zum anaeroben, wird nach hinten verschoben, wodurch du im Prinzip dich mehr auspowern kannst, wodurch du deinen Muskel mehr belasten kannst, was wiederum dann ja auch förderlich ist für den Muskelaufbau. Weil je mehr du den Muskel belasten kannst, desto mehr merkt er ja den Reiz, okay, ich muss wachsen, sage ich mal, um der Leistung, um dem Anspruch gerecht zu werden. Genau, außerdem ist es auch so, dass, was auch, sag ich mal, die Hauptwirkung mit hatte am Herzmuskel, wofür es ja ursprünglich gedacht war, ist, dass es einen gewissen anti-ischämischen Effekt hat, weil es durch verschiedene Botenwege in den Zellen dafür sorgt, dass als Stoffwechselweg primär die Glykolyse, also die Gewinnung von Energie direkt aus der Glucose, also aus Zucker, genutzt wird und nicht die Oxidation von Fettsäuren, was auch eben ein effizienter Weg ist, für den Körper an Energie zu kommen, aber etwas langsamer und ja nicht ganz so effizient eben wie die Glykolyse abläuft, was dann eben auch nochmal den Körper bzw. den Muskel entsprechend leistungsfähiger macht.
Okay.
Aber was zum Beispiel auf der Liste der Nebenwirkungen steht, ist zitternd, starre Körperhaltung, langsame Bewegung, schlurfender Gang, Gleichgewichtsstörungen, Herzrhythmusstörungen, und da fragt man sich dann halt wirklich, will man das einem 15-jährigen Mädchen geben?
Und offensichtlich ja.
Ja, die Russen auf jeden Fall.
Oh.
Hey, das ist jetzt vollkommen wertfrei. Das waren die Russen halt.
Und wir wissen nicht, wer es ihr gegeben hat oder ob es...
Ja doch, ihr Arzt.
Achso.
Das ist nämlich die nächste Sache. Derjenige, der fragt mich auch wieder, da sieht man, wie kaputt dieses System bei denen überhaupt sein muss, dass es dazu gekommen ist, weil der Arzt, der Herr Philipp Schwetzki, Ich habe keine Ahnung, wie man den Namen richtig ausspricht. Auf jeden Fall war der nämlich schon mal für mehrere Jahre gesperrt gewesen, weil er nämlich ein betreuender Arzt von mehreren dopingpositiven Sportlern in Peking 2008 war. Na. Und der ist jetzt eben neu der betreuende, oder relativ neu der betreuende Arzt von dieser Eiskunstläuferin gewesen.
Wie passiert das?
Ja, keine Ahnung. Und was auch geil ist, der hat nämlich auch unter anderem mit einem Kollegen zusammen ein Patent angemeldet in Russland, wo das Edelgas Xenon bei Spitzensportlern eingesetzt werden soll, weil das nämlich im Blut die EPO-Konzentration erhöht. Für alle, die es nicht wissen, EPO ist die Abkürzung für Erythropoietin und das ist der...
Hat man im Radsport schon ein paar Mal ja gehört.
Genau, das ist der... Der Wirkstoff oder der Botenstoff, der normalerweise, natürlicherweise von der Niere ausgeschüttet wird, wenn die Niere bemerkt, dass das Blut nicht ausreichend mit Sauerstoff gesättigt ist und dazu führt, dass letztendlich mehr roter Blutfarbstoff gebildet wird. Ja. Und daran kannst du fühlen, was für ein kaputtes System das ist. Und ich muss sagen, ich finde es einmal, wie gesagt, generell eine Sauerei, das mit so einem jungen Mädchen zu machen. Abgesehen davon, dass Doping generell eine Sauerei ist, finde ich, macht es das Ganze nochmal wesentlich schlimmer. Und halt auch, was jetzt das Ganze für dieses Mädchen bedeutet. Ich meine, diese zu der physischen Belastung als Spitzensportlerin hat sie ja auch noch diese enorme psychische Belastung, woran sie ja wahrscheinlich jetzt auch tatsächlich dann in gewisser Weise zerbrochen ist, weil die ist ja letztendlich dann im Finale nur Vierte geworden, weil die so viele Patzer eingebaut hat und war dann ja auch am Ende in Tränen aufgelöst und alles. Also ich glaube, diesem Mädchen hat man weder physisch noch psychisch damit Gutes getan.
Ja.
Ja. Das war noch das, was ich noch sozusagen...
Das ist als sehr richtig, dass da auch der internationale Sport immer härter gegen ist oder sowas, weil letztendlich geht es ja dann auch um das Leben von den Sportlern und dieses Mädchen ist 15.
Ja, ich muss sagen, ich finde sowieso auch jetzt, klar, das ist natürlich nochmal ein extremes Negativbeispiel, aber ich finde sowieso, eigentlich müsste es bei solchen Veranstaltungen auch irgendwie ein Mindestalter geben. Weil auch wenn die jetzt nicht gedopt wäre und so, ich weiß nicht, ob diese körperliche und wie gesagt auch psychische Belastung bei solchen Events nicht für so junge Menschen eventuell etwas viel sein kann. Aber gut, das ist eine ganz andere Geschichte. Und
oh ja, das ist auch eine schwere Diskussion.
Wir werden daran jetzt auch akut nichts ändern können, aber vielleicht wird es auch aufgrund von diesem Beispiel jetzt bei den letzten Winterspielen vielleicht ein Umdenken geben.
Ich bin beim IOC, bin ich da sehr skeptisch.
Ja, ich bin leider auch sehr skeptisch, aber wie sagt man so schön, die Hoffnung stirbt zuletzt.
Ja, du bist so positiv.
Ja. Was gab es denn bei dir in der Zwischenzeit Schönes?
Ach ja. Wir hatten ja darüber gequatscht, dass da irgend so ein Stück Rakete auf den Mond jetzt geklatscht ist.
Ja.
Quasi. 4.3. ist es aufgeschlagen, kurz vor 2:30.
Welcher Zeit?
Ja, unserer.
Okay.
Es macht ja sonst keine Zeit. Mondzeit, keine Ahnung.
Nee, aber welche Zeitzone? Ich meine, so. NASA oder sowas misst ja in, was ist das? Wie heißt die Zeitzone nochmal? Messen die auch in Eastern-Zeit, die NASA?
Nee, ne? Eastern Standard Time, ETC.
Aber Houston ist ja eine Zone noch weiter, ich weiß nicht, wie die heißt. Aber egal.
Gott.
Erzähl weiter.
Also es ist bei uns mitteleuropäische Zeit.
Gut.
13 Uhr irgendwie 25 paar zerflitschte. Ist das da halt draufgeknallt. Problem, es ist die Dark Side of the Moon, da also eigentlich war das ein Angriff auf die Nazis, die da leben. Die Chinesen. Kommunisten haben die Faschisten angegriffen da. Das da draufgeklatscht mit einer Differenzgeschwindigkeit von 9300 Kilometern pro Stunde. Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, dass das ja im Weltall ein bisschen schwierig ist mit Geschwindigkeiten messen, weil du brauchst halt immer eine Reference Plane. Mhm. Aber ja, es war Differenzgeschwindigkeit Mond gegen Rakete. Der Mond ist sogar der Rakete entgegengekommen.
Ja. Ist ja nett von ihm.
Ist nett von ihm. schätzungsweise, also du kannst ja dann ausrechnen, was da für eine Energie bei frei wird, wenn du weißt, wie, mit wie viel Geschwindigkeit das da aufgeklatscht ist. Schätzungsweise Krater von 30 bis 50 Metern. Das wird mir das jetzt im Laufe der, wird mir das der, dieser jetzt laufenden Woche, wenn man die Folge hört, soll es da halt Bilder geben oder zumindest sollen da zwei Sonden drüber fliegen, die den um den Mond eh umkreisen und halt über die Stelle mal drüber und sich das mal angucken. Wir hatten ja auch schon gesagt, dass das eigentlich nichts Besonderes ist, weil das immer mal wieder passiert, weil wir so viel Schrott halt da oben zurücklassen und der Mond halt dann doch eine signifikante Gravitation hat und alles, was halt dann aus der Erdgravitation rausrutscht, halt wahrscheinlich vom Mond eingefangen wird, weil der dann doch noch ein bisschen weiter draußen ist.
Ja.
Und dann früher später auch da drauf klatscht. Und wir haben halt dieses nette Gasschutzschild namens Atmosphäre, wo halt so Schrott halt drin verglüht.
Weißt du aber eigentlich, ja, so Pi mal Augenmaß, bis zu welcher Größe Schrott verglüht bei uns in der Atmosphäre? Also wie groß muss Schrott sein, dass es durchkäme?
Das kommt ja schwer auf das Material an und die Dichte.
Ja gut.
Also wenn du halt so einen Steinbrocken nimmst,
der... Ja gut, aber ich meine, der Weltraumschrott, den wir hochschießen, ist ja in der Regel kein Stein.
Nee, eben, aber das, da kommt ja dann auch drauf an, wenn du halt so irgendwie was, wenn du, sagen wir mal, ein Space Shuttle beim Wiedereintritt hast, das noch ansatzweise von unten gekachelt ist, braucht das auch ein bisschen mehr, als wenn du jetzt zum Beispiel so einen Booster einfach hast, der quer zu seiner, also quasi seitwärts einfach durch die Atmosphäre rauscht. Also das kannst du ja nicht pauschal sagen, etwas kann so ja groß sein. Also aber
ungefähr.
Der Booster, also wir sprechen... Und also der Booster ist halt, weiß ich was, 5 Meter groß, Durchmesser und 20 Meter hoch oder so.
Und das Ding verglüht.
Ja. Oh. Das ist ja dünnwandig auch. Das
naja,
ist
ja in der Mitte,
da ist der Tank drin, das ist ja hohl.
Ja, also so viel Energie brauchst du dann nicht. Nichts mehr drin.
Ja.
Ja, stimmt.
Deshalb ist das schwierig.
Ja, okay.
Wenn du halt wahrscheinlich einen Satelliten hättest, der ja eigentlich sehr kompakt gebaut ist, und wenn dann halt die Solarpaneele weg sind, dann ist das halt auch nur so ein Klumpen quasi. Da brauchst du wahrscheinlich schon ein bisschen mehr. Aber das reicht auch, weil so groß sind die Dinger ja auch nicht.
Ja, das stimmt.
Ja, okay. Und dann kommt es natürlich auf die Differenzgeschwindigkeit an. Also wenn du halt mit einer höheren Geschwindigkeit auf die Erdatmosphäre auftrittst, dann kannst du auch was Größeres verglühen, weil dann halt die Bremsbeschleunigung, die Energie, die da umgesetzt wird, ja dann größer ist. Oberfläche, Eintrittswinkel. Es ist ulkige, wenn du etwas zu flach mit der richtigen Geschwindigkeit, dann titscht das ab.
Ja, finde ich auch geil. Ich möchte, also mich würde vor allem mal interessieren, wie sich dieses Titschen anfühlt.
Wenn man das ist ja nicht würde. Du darfst jetzt ja, ein bisschen könnte man es schon mit so Steine übers Wasser hoppen. Weil das da passiert ist, du hast eine Seite, die Reibung ausgesetzt ist und die andere nicht. Und dann bekommst du halt ja einen Impuls in eine Richtung, weil du ja keine Gegenkraft hast. Du wirst halt auf der einen Seite quasi gebremst und der andere nicht. Und dann müsste das ja quasi so, als würdest du dich so wegdrehen.
Aber ich frage mich, ob das, sage ich mal in Anführungszeichen, wirklich so ein Titschen ist wie beim Stein, also was man wirklich, weil es ja relativ schnell und abrupt geht, oder ob das eher so ein, mehr oder weniger so ein, sag ich mal, wie, also wenn du, sag ich mal, in einem, weil gab es ja auch schon Ideen zu, dass man, um schneller reisen zu können, dass man halt so hoch fliegt, dass man auf der Atmosphäre rumtitschen kann und dann halt, wenn man Richtung Ziel kommt, wieder eben durch die Atmosphäre zurück
durchkommt. Es kommt schwer, weil auf Geschwindigkeit und Winkel wieder an. Ob du da hart, also quasi, ob halt der Kraftvektor größer ist oder weniger groß. Okay. Und in welche Richtung er steht. Wenn er halt senkrecht zu dir steht, dann müsste es sich anfühlen, als würdest du gegen eine Mauer laufen. Und wenn er halt so quasi in Richtung deiner Trajektorie ist, dann könnte das ja so relativ weich sein.
Das stimmt. Ja gut, weiter.
Weiter im Text. Ich habe mir noch aufgeschrieben, Mazep out.
Ja.
Ja, vielleicht anders alles. Es ist ja, du hattest es ja auch schon gesagt, dass jetzt auch aufgrund des Konflikts in der Ukraine. Nein, nein, die UN hat das so anerkannt, ich darf jetzt sagen, der russische Angriffskrieg in der Ukraine.
Ja.
Damit bin ich dann auf UN-Standard. Und drunter mache ich es nicht. Da als Sanktionen werden russische Sportler halt aus sehr vielen Verbänden ausgeschlossen und halt Sportveranstaltungen boykottiert. Und die Formel 1 hat sich auch dann nach Druck von außen wohlgemerkt dazu durchringen können, dass sie dann ein Rennen in Russland doch ein bisschen unpassend
Ja.
fand. Und wahrscheinlich, weil das dann zu einer Farce geworden wäre, weil Sebastian Vettel ungefähr 5 Sekunden nachdem Russland einmarschiert ist in der Ukraine gesagt hat, nö, fährt er nicht mehr hin. Hat er keinen Bock zu. Und
Ja.
das Problem ist, das setzt ja dann auch andere Fahrer vom gleichen Kaliber unter Druck. Und wenn die nicht kommen und wenn du dann halt die Weltelite der Formel 1 hast, die sagt so, ach nee, eigentlich nee.
Ja, hast du ein Rennen, wo irgendwie drei Autos starten oder so?
Da musst du immer dann auch mit rechnen und dann sagst du es halt besser ab, einfach aus den
Ja.
Gründen, dass du das mit deinem Gewissen nicht vereinbaren kannst als Formel 1. Und dann hast du dir die Kopfschmerzen auch gespart. Aber das sind jetzt auch wieder blanke Unterstellungen. Aber letztendlich ist da ja auch nicht allzu viel Kritik dran zu äußern, weil letztlich sind auch so Rennserien ja gewinnorientierte
Absolut, ja.
Unternehmen und die haben auch Verträge. Und beim Thema Verträge, Nikita Mazepin ist halt ein russischer Formel-1-Fahrer und das Team, für das er fährt, Haas, hatte auch ein sehr substanzielles Sponsoring von der Firma seines Vaters. Und Haas hat jetzt tatsächlich sich auch dann trotzdem dazu durchgerungen, den Vertrag einfach einseitig zu kündigen. Also die haben einfach gesagt, Leckentösch, wir reißen alle Sticker von Ural Kali von dem Auto runter und feuern den Mazepin,
Ja.
obwohl das vertraglich anders halt festgelegt ist, weil what are they going to do quasi, ne?
Ja,
Ja.
klar.
Damit kriegen sie aber halt von denen wahrscheinlich auch wieder kein Geld und damit ist das Team leider wieder da, wo es vor dem Sponsoring war, nach dem ganzen Rich Energy Desaster.
Ich wollte gerade sagen, weißt du, wie das, weil das war ja schon wirklich der Hauptsponsor im Prinzip.
Ja.
Weißt du, wie das bei denen jetzt aussieht? Also ich meine, ich habe keine Ahnung, wie, also prozentual, wie viel wirklich das Sponsoring da ausgemacht hat. Aber
Also,
sind
der
die in
wird
der
die
Lage, jetzt sage ich mal, zumindest ein funktionierendes Auto noch durch die entsprechende Zeit zu bringen, bis die einen neuen haben? Oder?
Das ist, also die Frage ist, ob sie halt einen neuen bekommen. Das Problem ist ja, diese Saison sehe ich gar nicht so als das Problem. Wenn man wollte, könnte man die sicherlich auch noch durchziehen. Das Problem ist, dir fehlen halt dann auch finanzielle Mittel für die nächste Saison.
Ja, eben, das meine ich.
Ach so, ja, das
Weil.
kann ich dir nicht sagen. Ich würde sagen, schwierig.
Ja.
Vor allen Dingen halt, um wieder nicht so eine Gurke zusammenzurödeln, weil du kannst halt de facto, ohne Geld kannst du halt nicht weiterentwickeln. Wenn du nur minimales Finanzbudget hast, kannst du ja eigentlich nur einsetzen
Ja.
und quasi das durchziehen in deinen Status quo. Das, was sie letztes Jahr gemacht haben, den Status quo erhalten.
Ja,
Überall brach
ich
dein
finde es halt auch
Teilnehmen
sehr, sehr
und.
schade für den Mick Schumacher.
Das ist grundsätzlich, glaube ich, weil das Team ja eigentlich auch immer eine gute Performance gegeben hat, vor allem zum Beginn, als sie
Ja.
angefangen haben und dann quasi diesen Rich Energy Deal, also Total Wreckage of a Deal an Land
Ja.
gezogen haben, wo alle schon dachten, na no, und dann ist das den Bach runtergegangen und dann hatten jetzt alle gedacht, oh, mit Ural Kali endlich ein finanzkräftiger Sponsor, der das Team ein bisschen weiter aufbauen könnte und ja. Damit konnte aber jetzt auch keiner rechnen.
Nee,
Weil
wirklich
im
nicht.
Sinne von russisches Kernunternehmen war das schon sehr seriös. Don't looking at you, Schalke.
Tja.
Aber die haben sich ja Gazprom jetzt auch von der Brust gerissen.
Ja.
Die spielen in der zweiten Liga, ist mir dann auch bei der Diskussion klar geworden.
Tja.
Weird.
Passiert.
Wenn man scheiße Fußball spielt, ja.
Das hast du gesagt.
Kann das. Ich bin
Wir wollen ja nicht gehässig sein.
fußballtechnisch bin ich vollkommen unpolitisch.
Das lasse ich
Lass
mal
den
so
sacken, lass
stehen.
den sacken. Achso, ja. Und dann habe ich noch was Kurzes hier. Die Tesla Gigafactory hat ihre offizielle Baugenehmigung erhalten.
Ja, es ist jetzt durch. Ich hatte jetzt nur gestern oder vorgestern noch gehört gehabt, dass es bevorsteht.
Achso, ja, die haben das Ding bekommen.
Aha, na dann.
Mit Auflagen noch zum Trinkwasserschutz, weil der Witz ist, wie Leute vielleicht mitbekommen haben, hä, die haben die doch schon eröffnet.
Na, die haben ja bisher, glaube ich, nur Lagerhallen gebaut, ne?
Nee, die haben tatsächlich die Fabrik einfach gebaut schon mal, auf eigenes Risiko, wo ich mir gedacht habe, hä? Und wenn sie gesagt hätten, nein, hier wohnen seltene Kröten, ihr dürft die nicht bauen. Ah, schade, wir haben schon alles gerodet und die Fabrik gebaut. Und jetzt?
Naja, so wie ich das deutsche Recht kennen würde, würde es heißen, Rückbau, dann dürfen sie alles abreißen. Hat zwar keine Konsequenz für die Natur, aber das Ding ist wieder fort. Hast halt eine große Brachfläche.
Ja,
kann sich jeder, der Renaturierungsmaßnahmen üben will, austoben.
Das verstehe ich halt auch nicht. Ja, Elektroautos und weißt du, dann wird das jetzt ja wieder so hochstilisiert nach dem Motto, so ja, der wollte auch keine Subventionen haben, weil dann hätte er Patente möglicherweise sharen müssen. Oh nein. Wenn man Geld vom Staat bekommt, will der Staat auch was dafür. Ist nicht jeder ist die Lufthansa und kann einfach sagen, ich hätte gerne Geld.
Oder die Bahn.
Oh, mit denen hatte ich schon wieder letztes Wochenende meinen...
Oh je.
Anderes Thema. Aber ja, anscheinend gibt es ja noch ein bisschen was zu tun beim Thema Trinkwasserschutz. Aber ansonsten steht wohl nichts mehr dem kommenden Produktionsstart im Weg.
Na, da sind wir doch alle happy.
Dabei lasse ich es jetzt auch.
Ja, wunderbar. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir doch zu unserem Kerngeschäft dieses Podcasts.
Ja.
Was hast du uns Schönes mitgebracht?
Ich habe uns The Unholy Grail mitgebracht.
Das klingt ja schon wieder...
Nach guter Laune.
Ja, genau. Ja, wunderbar. Da bin ich echt mal gespannt, was du da auspacken wirst.
Ach ja.
Ja, und ich habe als Paper ein Thema mitgebracht, das ich einfach mal nur Benjamin Button genannt habe.
Also irgendwas mit Reverse Altern.
Jein. Ja, du wirst es sehen. Und dann habe ich mal wieder statt der Causa Obscura News for Nerds mitgebracht. Wo es was sehr, sehr crazy cooles gibt, muss ich sagen.
Was Nerdiges offensichtlich gibt.
Jein. Ja, ja. Doch, eigentlich schon. Aber ich finde es richtig genial irgendwie, muss ich sagen.
Ja, willst du dann starten?
Ja, dann fange ich direkt mal an. Und zwar mein schönes Thema Benjamin Button, wie du schon vermutet hast. Also, wahrscheinlich kennt jeder den Film Der seltsame Fall des Benjamin Button, wo es vom Greis zum Baby geht, also umgekehrte Alterung. Und bei mir ist es nicht ganz umgekehrte Alterung, aber es geht um eine Erkrankung, eine sehr seltene Erkrankung, aber sehr... Ja, man muss eigentlich sagen, auf schreckliche Weise faszinierende Erkrankung. Es geht um die sogenannte Progerie oder auch, wie man es voll nennen möchte, Hutchinson-Gilford-Progerie-Syndrom. Das ist eine Erkrankung bzw. ein Syndrom, wo die Patienten extrem schnell einfach altern. Und das nicht nur halt innerlich, also nicht nur Organe, sondern sieht man halt auch von außen, dass die unnormal schnell altern. Und wenige erreichen nur das Erwachsenenalter. Das Durchschnittsalter mit dieser Erkrankung liegt bei ungefähr 13 Jahren, bis sie sterben. Aber da gibt es eben jetzt News, und zwar wurde in den USA von der FDA da eine sogenannte Orphan Drug neu zugelassen. Orphan Drug bedeutet nichts anderes als als ein Medikament oder ein Wirkstoff, der eben für sogenannte Orphan Disease, also Erkrankungen, die extrem selten sind, zum Einsatz kommt. Und zwar ist das der Wirkstoff Lonafarnib, heißt der. Was der macht, erkläre ich gleich, weil erstmal muss man dafür wissen, was genau bei der Progerie eigentlich kaputt ist.
Das hätte mich jetzt nämlich auch interessiert.
Genau, also erstmal bezüglich Seltenheit, weil die Definition von selten ist ja sehr unterschiedlich. Also auch zum Beispiel, worüber ich meine Doktorarbeit geschrieben habe mit den vererbbaren Netzhauterkrankungen, die haben auch eine Inzidenz von ungefähr 1 zu 3000, sage ich mal, Pi mal Daumen. Das ist sehr unterschiedlich, je nachdem, welche man da hat. Und das gilt auch schon als seltene Erkrankung.
Okay, aber das weil ich hätte jetzt nämlich gesagt, 1 zu 3000 hört sich an wie eine umgekehrte Corona-Inzidenz.
Ja, fast. Nee, aber wie gesagt, hier die Progerie ist wirklich selten mit einer Prävalenz von 1 zu 20 Millionen.
Oha.
Kannst du ja auch rechnen.
Du hast fast die Lotto gewinnen.
Eben, in Deutschland.
Also, ich habe jetzt Progerie mit Lotto gewinnen. Das meine ich natürlich nicht.
Ja, also wenn man danach geht, dürften in Deutschland, sage ich mal, ungefähr 4 Leute mit dieser Erkrankung leben.
Oh, okay.
So selten ist das Ganze eben. Und zwar, also, und was gehört zu den Symptomen dieser Erkrankung? Natürlich neben einer generellen Gedeihstörung kommt es zu einer generalisierten Lipodystrophie, also einer, einem Schwund des Fettgewebes, besonders des Unterhautfettgewebes, was eben im Alter die typische Faltenbildung und sowas bewirkt, zu einer Alopezie, also Glatze, Knochendysplasien, also Deformitäten von entsprechenden Knochen, besonders der langen Röhrenknochen, und eine relativ rasch fortschreitende Atherosklerose, also Verkalkung der Gefäße. Außerdem kommt es dann eben im Zusammenhang mit dieser Atherosklerose zu Herzerkrankungen und Schlaganfällen. Und in der Regel ist eine relativ früh eintretende, im Durchschnitt mit ungefähr 14 Jahren eintretenden Herzinsuffizienz, ist das die Haupttodesursache oder was den Hauptanteil der Mortalität dieser Erkrankung ausmacht. Kern der ganzen Sache ist ein Defekt in einem Gen, logischerweise. Und zwar ist es eine Einzelbasenvariante, also wo wirklich nur ein einzelnes Pärchen an Basen in dem Gen nicht stimmt, und zwar in dem LMNA-Gen. Und dieses LMNA-Gen kodiert für das Lamin-A-Protein. Und dieses Lamin-A-Protein ist ein wichtiger Bestandteil unter anderem der Kernhülle. Und, durch diese Mutation kommt es zur Fanalisierung dieses Lamin-A-Proteins. Und das bedeutet, dass in dieses Protein ein sogenanntes Fanesylende eingebaut wird. Fanesyl ist eine funktionelle Gruppe, die relativ groß ist und unter anderem wichtig ist bei verschiedenen Oberflächenzuckern oder Strukturen, weil es gibt einen sogenannten Fanesylanker, womit dann eben Stoffe in den Zellmembranen oder Kernmembranen verankert werden können. Weil unsere Zellmembranen sind ja so eine Phospholipid-Doppelschicht.
Und wenn du das sagst.
Ja, und da drin können dann eben verschiedene Sachen verankert werden mit diesen Fanesylankern. Und da ist aber bei dem Lamin-A-Protein führt diese Fanalisierung dazu, dass man das Ganze dann eben nicht mehr Lamin-A nennt, sondern eben Progerin. Und dadurch letztendlich es zu einer Verklumpung von diesem Lamin-A bzw. dem Progerin kommt, was dann zu einer Schrumpfung und Dysfunktion der Zellkernmembran führt. Und das führt dann eben dazu, dass einmal generell der Stoffwechsel des Zellkerns bzw. der Import und Export von Erbgut nicht mehr richtig funktionieren kann und es unter anderem auch gerade bei der Zellteilung zu Fehlteilungen kommt, wodurch dann eben falsche Zellen entstehen, die dann eben schnell absterben, weil sie keine richtige Funktion aufnehmen können.
Mir stellt sich dann schon immer wieder die Frage, was genau ist Altern?
Das ist eine interessante Frage.
Was heißt altern? Weil die sind ja nicht alt.
Ja, also sag mal, altern bedeutet ja in dem Sinne, dass du eine für das entsprechende zeitliche Alter eine unnormale Häufung von Erkrankungen oder Symptomen hast, die normalerweise erst im für uns als normal im Alter in Anführungszeichen genommen wird. Ja, ich meine, es ist halt einfach so, man muss ja sagen, ohne die moderne Medizin wären wir ja alle wahrscheinlich mit 40 tot, ne? Also ich meine, Der Mensch wurde einfach nicht dazu gemacht, um 80, 90 oder älter zu werden. Da muss man, da gibt's dann halt
der
einfach.
Der Mensch wurde nicht gemacht.
Ja, es ist halt einfach so. Nur durch die moderne Medizin und eben moderne Technik ist man ja überhaupt in der Lage, den Menschen so alt werden zu lassen. Sonst sind wir, im Mittelalter sind die Leute dann halt irgendwann mit 30 oder so mal an einer Lungenentzündung gestorben, weil es keine Antibiotika oder sowas gab. Oder haben halt irgendwie sich bei der Arbeit irgendwie geschnitten, da ist eine Infektion reingekommen, die haben eine Blutvergiftung bekommen, sind daran gestorben. Halt ganz banale Sachen. Damals gab es ja auch keinen Krebs in dem Sinne, weil die Leute einfach nicht so alt geworden sind, als dass Krebs hätte eine Rolle spielen können. Oder, also ich will nicht sagen, es gibt keinen Krebs, logischerweise.
Ja, aber nicht in der Häufung, in der wir das heute haben.
Nicht so, wie wir das heute verstehen und kennen. Und letztendlich sind alle Sachen, sowas wie eben Atherosklerose und Knochenschwund und so weiter und generell sowas wie Faltenbildung und sowas, ist halt einfach alles ein Zeichen dafür, dass der Körper eigentlich zu alt ist, um so halt die Funktion, wie sie sein sollte, aufrechtzuerhalten.
Weil, weißt du, für mich würde das, dass man irgendwie, weiß ich, du schaust dir eine Zelle an oder ein Genom und kannst sagen, der Mensch ist so und so alt. Das hätte ich jetzt erwähnt. Ich meine, ich hätte noch mal was gehört zum Thema Telomere, also genau, die Enden von dem DNA-Strang, an denen du das ja quasi ableiten könntest. Weißt du, wie das bei Progeriekranken ist? Ist das dann auch schon denaturiert da? Also
ich habe es jetzt nicht explizit nachgelesen, aber letztendlich ist ja die Erkrankung, wie gesagt, durch diese Mutation in dem Gen definiert. Und eine Genmutation hat ja nicht direkt Einfluss auf die Telomere, weil die Telomere sind ja ganz am Ende der DNA und sind ja im Prinzip der Schutz vor Abbau, mehr oder weniger. Und wie du schon richtig gesagt hast, die Telomere, da weiß man mittlerweile schon relativ viel, aber ich glaube, da gibt es auch ganz viel, was man noch nicht weiß oder noch nicht verstanden hat, wie es genau abläuft. Weil durch diese Telomere sind halt repetitive Basensequenzen am Ende jeweils von den DNA-Abschnitten und die sind letztendlich dafür gedacht, dass wenn die DNA bei der Zellteilung kopiert wird, kann im Prinzip immer ein gewisser Anteil der letzten Basen einfach nicht kopiert werden, weil das die Enzyme, die das Kopieren machen, nicht schaffen im Prinzip. Und dadurch werden die Enden, wenn man so will, immer ein Stückchen kürzer. Und letztendlich ist es so, dass diese Telomere eben nichts in Anführungszeichen kodieren, sondern einfach nur ein Kappungsschutz sind. Also im Prinzip Stoff, der verloren gehen kann, ohne dass es an die Erbinformation geht oder ohne dass es wichtig für den Körper wird. Und dadurch ist sozusagen, also da haben halt viele, als man die Telomere gefunden hat, auch gesagt, und durch die Länge der Telomere ist im Prinzip bei Geburt schon festgelegt, wie alt dieser Mensch maximal werden kann. Weil dadurch, dass die Telomere halt nicht wieder aufgebaut werden können, also nicht wieder verlängert werden können aktiv, ist es halt so, dass du im Prinzip abzählen kannst, wie oft, sage ich mal, diese DNA geteilt werden kann, bevor, sage ich mal, es in kodierende Regionen der DNA kommt, wo man dann wirklich, wenn dann wieder Basen bei der Zellteilung verloren gehen, wenn das dann wirklich eben in eine Region kommt, wo das dann für Proteine oder so kodiert, die dann einfach im Körper nicht mehr vorhanden sind oder fehlen oder nicht richtig funktionieren. Und deswegen ist dadurch im Prinzip, das hat man damals gesagt, ich weiß nicht, ob das immer noch dem aktuellen Forschungsstand entspricht, aber hat man gesagt, das ist im Prinzip dadurch wird im Prinzip physisch definiert, was das maximal mögliche Alter ist, und du kannst von diesem Punkt an im Prinzip dein Leben nur noch verkürzen. Dadurch, dass du dich halt, ungesund ernährst, irgendwelchen Kanzerogenen aussetzt oder so Geschichten eben. Aber du kannst nicht länger als eben, sag ich mal, deine Telomere es zulassen, leben.
Okay.
Und letztendlich ist, um auf deine ursprüngliche Frage zurückzukommen, eigentlich altern, ist es, wie gesagt, einfach der Altern ist im Prinzip der kontinuierliche, wenn man so will, Verfall eigentlich, ja, sag ich mal, natürlicher Funktionen im Körper, die halt eine gewisse Zeit lang mehr oder weniger gut kompensiert werden können, aber irgendwann in Summe halt eine so große Dysfunktion im Körper hervorrufen, dass es eben nicht mehr mit dem Leben vereinbar ist. Das ist, würde ich sagen, dann der Grund, warum es
okay.
zum natürlichen Tod kommt, sage ich mal, also der in Anführungszeichen
klassisch. Das wäre schon wieder eine Diskussion, was ist ein natürlicher Tod?
Ja, also ja. Ich wollte gerade sagen, das, was man eben in Anführungszeichen immer wieder hört, wo man sagt, okay, der ist abends eingeschlafen, morgens nicht mehr aufgewacht, das ist, sage ich mal, in Anführungszeichen der natürliche Tod. Ich meine, wenn du die alle obduzieren würdest, da würdest du mit Sicherheit bei vielen auch irgendwo irgendwie ein kleines Karzinom oder sowas finden, aber da ist dann halt auch immer die Frage, inwiefern das wirklich kampfentscheidend ist. Da gab es nämlich auch mal ganz interessant, nochmal sozusagen ein kleiner Schwenk in eine andere Richtung. Ich habe ja mal mit Urologie angefangen gehabt und da gab es auch mal eine interessante Studie bezüglich Prostatakarzinom, wo man einfach eine relativ große Zahl von Männern, die eben nicht aufgrund eines Karzinoms gestorben sind, obduziert hat und bei denen allen die Prostata in Feinschnitt untersucht hat unter dem Mikroskop. Und ich glaube irgendwie, also eine extrem hohe Zahl, ich glaube irgendwie 60-70% oder sowas hatten entweder eine Präkanzerose, also eine Vorform des Krebses, oder hatten sogar ein winziges Prostatakarzinom, aber sind halt nicht daran gestorben, was eben verdeutlichen sollte, dass nicht nur, weil ein Karzinom vorliegt, muss das direkt zwingend, zumindest in dem Fall eben vom Prostatakarzinom, zwingend eine Therapie nach sich ziehen, weil ab einem gewissen Alter es in Anführungszeichen egal ist. Und ja, weil es eben nicht mehr so schnell wachsen kann, als dass es zum Tode führt oder zu Einschränkungen führt. Aber kommen wir zurück zu meinem eigentlichen Thema.
Ich wollte gerade sagen, das war jetzt, aber ich fand es sehr interessant.
Ja. Also wie gesagt, da kommt es dann eben durch dieses Progerin kommt es dann zu Fehlfunktionen in den Zellen und eben Problemen bei der Zellteilung, wodurch dann defekte Zellen entstehen, die nicht richtig funktionieren und dadurch dann eben schneller absterben. Und da hat jetzt eben Orphan Drug Lonafenib prüfen lassen, beziehungsweise getestet eben, weil das ist ein Präparat, was jetzt nicht bewusst dafür entwickelt wurde, sondern wurde ursprünglich für die Onkologie oder in der Onkologie entwickelt, weil man das Ganze eben gegen Krebs einsetzen wollte, weil das Lonafenib die Farnesyltransferase, also das Enzym, was letztendlich zu dieser Farnesylierung von dem Lamin A führt, hemmt. Und dadurch eben weniger von dem Progerin entstehen kann, wodurch das Zytoskelett bzw. die Hülle des Zellkerns weniger gestört wird durch eben diese Verklumpung von dem Progerin. Und die FDA-Zulassung stützt sich dabei auf zwei Studien, sind, wie du dir wahrscheinlich denken kannst, aufgrund der Seltenheit der Erkrankung mit relativ geringen Patientenpopulationen.
Ja, da haben wir auch schon mal, ja, das
genau, ich meine, das ist halt einfach wirklich eine Sache. Klar fehlt es dann an statistischer Power, aber aufgrund der Seltenheit dieser Erkrankung bist du da halt, sind dir da einfach die Hände gebunden. Du kannst nicht mehr sozusagen dir suchen. Ich muss sagen, ich finde eh schon die Studienpopulation von 28 Patienten relativ hoch. Dafür, dass, wie gesagt, eine Prävalenz von 1 zu 20 Millionen ungefähr geschätzt wird, dann musst du lange suchen. Auf jeden Fall gab es dann eben eine erste Studie, die über 24 bis 30 Monate lief, wo man eben geguckt hat, wie das mit dieser Akkumulation von dem Progerin ist und der Therapie mit diesem neuen Medikament. Und dann gab es eine zweite Folgestudie, die über 5 Jahre lief, wo es dann auch um die Dosierung letztendlich ging, wie viel man davon geben muss. Und das Durchschnittsalter bei Studienbeginn von dieser zweiten Studie lag bei 6 Jahren. Es waren auch sehr, sehr junge Patienten, logischerweise natürlich auch der Erkrankung geschuldet. Und in dieser zweiten Studie, die ja über 5 Jahre lief, gab es natürlich auch noch nach Veröffentlichung der Daten noch weitere Nachbeobachtungszeiten. Und in dieser Studie hatte sich gezeigt, dass muss ich gerade gucken, in den ersten 3 Behandlungsjahren man durchschnittlich einen Gewinn von 3 Monaten zusätzlicher Lebenszeit hatte und in einer maximalen Nachbeobachtungszeit von 11 Jahren sogar einen Zugewinn von 2,5 Jahren das Leben verlängern konnte. Also man sieht, es ist immer noch weit weg, sage ich mal, von einer Heilung. und auch weit weg davon, den Patienten eben eine annähernd normale Alterserwartung zu verschaffen. Aber es ist ein Schritt, denke ich mal, in die richtige Richtung. Und es ist insofern auch interessant, ich hätte es vielleicht auch ein bisschen der Jungbrunnen der Menschheit nennen können, weil die Fanalisierung spielt auch generell eine relativ wichtige Rolle bei Zellalterung. Und ich meine, man wird damit nicht,
wenn du... Ich kenne nur Hyaluron aus der Werbung.
Ja, das ist nur für die Haut. Nee, und man wird nicht dadurch, dass man alle Menschen unter die Therapie mit Lunafenib setzt, werden auf einmal alle Leute älter werden. Das ist Quatsch. Aber natürlich ist es auch, sage ich mal, in der Richtung ein interessanter Forschungsansatz, weil eben, wie gesagt, die Fanalisierung generell von Proteinen eine nicht irrelevante Rolle bei der generellen Alterung spielt. Und eben auch in der Krebstherapie. Und auch bei Erkrankungen wie Malaria, der Leishmaniose oder Hepatitis D spielt die Farnesyltransferase eine wichtige Rolle bei dem Erkrankungsablauf, sage ich mal, sodass man auch da eben weiter mit diesem Wirkstoff forschen möchte, inwiefern man den dort einsetzen kann. Also ich denke mal, diese Studie hat jetzt nicht nur für die Patienten, die Prurie haben, sage ich mal, ein relativ vielversprechendes Ergebnis gebracht, sondern generell auch gezeigt, dass das Forschungsgebiet, sage ich mal, der Farnesyltransferasen ein vielversprechendes Gebiet ist in mehreren Hinsichten, also in mehreren Erkrankungsrichtungen. Also nicht nur für eben, also es ist, finde ich, nicht nur eine reine Orphan Drug, wie sie eben von der FDA ursprünglich genannt wurde.
Schade eigentlich, weil sowas ist ja dann auch, also das Problem ist, das ist ja, das Leid für die betroffenen Personen ist so unermesslich groß quasi. Und und leider ist da die Forschung quasi so träge, weil es halt dann deklariert wird als, ja, Orphan. Das sind halt nur
klar
so wenige.
Ich denke, dass aber für solche Patienten es in Zukunft, vielleicht ist es auch, sage ich mal, nur ein bisschen auch meine Hoffnung, aber ich denke mal, dadurch, dass man ja immer mehr auch Richtung personalisierte Medizin geht, auch im Sinne von Gentherapien und so weiter, glaube ich, dass es in nicht allzu ferner Zukunft, und damit meine ich, dass wir beides vielleicht noch erleben werden, also jetzt nicht in den nächsten 5 Jahren, vielleicht auch nicht in den nächsten 10 Jahren, aber dass es schon, wir noch erleben werden, dass es da eben Möglichkeiten gibt durch eben Genmanipulation, muss man es ja eigentlich schon nennen, aber durch Gentherapie eben solche Erkrankungen zu bessern oder gar, sage ich mal, zu normalisieren. Weil es gibt nämlich auch zum Beispiel für die Retinitis pigmentosa, welche im Prinzip die eigentlich mit die häufigste vererbbare Netzhauterkrankung ist, die zu Sehfehlern bzw. Erblindung führen, besonders im jüngeren Patientenalter, gibt es für allerdings nur eine Mutationsform, also nur für eine Genmutation, gibt es jetzt seit, ich weiß gar nicht genau, ich glaube 2015 wurde es in Europa zugelassen, ein Gentherapeutikum, ein erstes, was man eben geben kann. Aber da ist halt auch die Sache, daran wurde geforscht, es wurde zugelassen, aber es ist halt sehr teuer, weil letztendlich ist so, sage ich mal, so kritisch das für die Patienten ist, müssen halt gerade bei solchen Medikamenten, die ja aktuell zumindest noch sehr, sehr schwer und intensiv zu entwickeln sind, müssen die Unternehmen, wenn das Ganze zugelassen wird, ja auch irgendwie sehen, wie sie die Forschungskosten wieder reinkriegen. Und bei dieser Erkrankung geht man eben davon aus, dass es nur, ich glaube, ein paar hundert Patienten gibt auf der Welt, die überhaupt für eine Therapie damit in Frage kämen, sodass eben eine einzelne Therapiedosis damit 800.000 US-Dollar kostet. Klar, das ist natürlich immer traurig, dass da Geld eine Rolle spielt, aber ich muss sagen, ich kann es halt auch nicht den Pharmaunternehmen, zumindest bei diesen Sachen, verübeln, weil wenn die dafür kein Geld kriegen, dann gibt es irgendwann das Unternehmen nicht mehr, dann forscht gar keiner mehr dran.
Ja, das letztendlich ist, ja, du hast recht. Alles hat einen Preis.
Genau.
Immer.
Leider. Leider genug davon. Kommen wir zu einem sehr happy klingenden Thema, deinem Unholy Grail.
Der Unholy Grail, wo du von natürlichem Tod gesprochen hast.
Oh je.
Ja, und zwar, jetzt war ja auch ganz viel wieder, ne, Putin versetzt die Atomstreitmächte in Alarmbereitschaft und oh nein, ein Atomkrieg und bla und blub und Atomkraftwerke in Gefahr, hier Tschernobyl oder jetzt da das größte Atomkraftwerk Europas, wo was unter Beschuss geraten ist. Und ich habe mir einfach mal gedacht, räumen wir doch mal damit aus, wie funktioniert eine Atombombe? Und ich bin in ein sehr dunkles Rabbit Hole quasi abgestiegen und bin zu dem Schluss irgendwann gekommen, boah, es ist ein kranker Shit, was Menschen alles entwickeln, um möglichst viele andere Menschen umzubringen. Ja. Das ist so einfach der Peak.
Ja.
Ja. Und so einem Mann wie Oppenheimer ist das auch irgendwann klar geworden, aber seiner Nummer 2 nicht. Und der hat das auch immer noch weiter. Also keine Ahnung. Aber das wollte ich gar nicht. Ich wollte mich nur auf die Technik beschäftigen, tatsächlich.
Darf ich erklären, wie die erste Atombombe funktioniert hat? Oder versuchen.
Wenn du magst.
Also du kannst natürlich wahrscheinlich noch mehr Details dazu erklären. Aber ich glaube, die erste Atombombe funktionierte doch so, dass man dein radioaktives Material deiner Wahl genommen hast.
Ja.
Davon dann im Prinzip einfach einen großen Batzen genommen hast.
Ja.
Und bei radioaktivem Material ist es ja so, dass die alle, je nachdem, wie radioaktiv die sind, gibt es einen.
Ja.
Ja, ich weiß, ich sage nicht, dass alles, was ich sage, wissenschaftlich korrekt ist. Aber so wie ich es verstanden habe, einen Punkt haben, wo sie eine sogenannte kritische Masse haben, wo die durch die Vielzahl irgendwann der natürlichen Spaltung eine unnormale Kettenreaktion auslösen von Spaltungen. Und jetzt beim Beispiel der Atombombe hast du dann einen Batzen Plutonium zum Beispiel genommen. Ich habe jetzt keine Ahnung, was genau, also bei wie viel Gramm oder Kilogramm die kritische Masse von Plutonium liegt. Aber sagen wir einfach mal, die kritische Masse, um es zu veranschaulichen, liegt bei 500 Gramm. Und ist wahrscheinlich viel zu wenig, oder? Ja, okay. Er nickt. Okay, aber egal. Nee, bei 500 Gramm. Und dann hast du für die Atombombe das Ganze so gemacht, dass du letztendlich dir einen Klumpen genommen hast, der 490 Gramm gewogen hat, also noch nicht kritisch war. Und dann hast du eben, wenn du die Atombombe zünden wolltest, hast du einfach die fehlenden 10 Gramm da reingewämst, wodurch das Ganze dann zu einer kritischen Masse wurde und dann eben diese atomare Kettenreaktion in Gang gesetzt hat und es einen mächtigen Badaboom gemacht hat.
So wollte ich das Thema erst nennen, aber ich fand das despektierlich.
Ja, okay.
Das Prinzip hast du sehr gut beschrieben eigentlich. Also davor war es ein bisschen holprig, aber du hast eigentlich sehr schön...
Dann räum mit dem Holprigen mal auf.
Du hast aber sehr schön das Gun-Prinzip einer Atombombe beschrieben, nämlich dass man halt ein Stück des spaltbaren Materials in einen anderen Teil des spaltbaren Materials reinschießt, um all die sogenannte kritische Masse zu haben. Aber ja, wir räumen das ein bisschen auf. Und zwar, das Wort Atombombe ist eigentlich ein bisschen unpräzise, wie du dir sicherlich vorstellen kannst, wie alles, was man so immer durcheinander bringt. Weil eigentlich wäre Kernspaltungsbombe besser. Weil letztendlich ist eine Atombombe, von der wir jetzt immer sprechen, nichts anders als ein unkontrollierter, stark überkritischer, schneller Reaktor.
Sag das nochmal, das klang schön.
Unkontrollierter, stark überkritischer, schneller Reaktor.
Das klingt irgendwie gar nicht so gefährlich.
Ja, das ist das deshalb hat man es wahrscheinlich dann auch Atombombe genannt.
Ja,
stimmt. Weil letztendlich, das hattest du ja auch so ein bisschen, hat man halt einen Spaltstoff, wie auch bei einem normalen Atomkraftwerk. Und hier bei Atomwaffen oder bei Kernspaltungsbomben, nennen wir das jetzt, benutzt man als Spaltstoff U-235 oder P-235. Pu-239, also Uran-235 oder Plutonium-239. Die Zahlen stehen dabei immer für...
Die Neutronen. Oder? Wow. Die Neutronenanzahl im Kern.
Genau, die Kernmassenzahl. Also weil Protonen und Neutronen eigentlich sind, die Masse kommt von den Protonen und die Neutronen sind eigentlich noch drin.
Ja, aber war das nicht, dass man...
Bei Isotopen war, genau, bei Isotopen.
Ja, genau, da war ich.
Von verschiedenen ist die Zahl eine unterschiedliche, genau. Und die Zahl ist die Neutronenzahl hier.
Ja.
Und warum nennt man die speziellen Isotope? Kannst du dir das vorstellen? Warum muss es Uran-235 sein?
Wahrscheinlich.
Und nicht Uran-238?
Weil die eine relativ niedrige kritische Masse haben, wo es dann zur Kettenreaktion kommt, oder?
Da müssen wir in das quasi, wo kommt die Energie bei Kernspaltung her?
Naja, dadurch, dass ja beim Zerfall in zwei kleinere Kerne Neutronen frei werden, und ja, wird dabei auch noch, doch Gammastrahlung wird ja auch noch dabei frei.
Richtig. Aber der Großteil der Energie, der den Boom ausmacht, kommt vom sogenannten Massendefekt. Weil wenn du zum Beispiel, wenn du einen großen massenreichen Kern, wenn der zerfällt, entsteht dann nämlich halt zwei neue Atome quasi zerfällt und noch so anderes Gekräusch und Gefleuch. Aber wenn du das alles zusammen wieder zusammenwiegen würdest, würdest du nicht genau auf die Masse des Ausgangskerns Atoms kommen. So, und das
bezeichnet man als MC Quadrat, hast du sehr viel Energie dann, die frei
wird. Exakt, weil E gleich MC Quadrat, spezielle Relativitätstheorie, und das C steht für die Lichtgeschwindigkeit und das ist eine sehr, sehr große Zahl. Und wenn du die noch quadrierst, wird es eine noch viel, viel, viel sehr größere Zahl. Und deshalb reicht es auch, wenn sehr, sehr wenig Masse fehlt, die du in Energie umsetzt, dass sehr viel Energie dabei übrig hast. Und zur Veranschaulichung, zum Beispiel bei der... Hiroshima-Bombe, wurden rund 1 Kilo Atome gespalten. Also das ist nicht der ganze Spaltkern gewesen, aber von dem Kern wurde 1 Kilo quasi in eine Kettenreaktion umgesetzt und ein Massendefekt von 1 Gramm wurde erzielt.
Wahnsinn.
1 Gramm hat 140.000 Menschen umgebracht, schätzungsweise. Weiß man nicht so genau, weil Spätfolgen und who knows. Das ist halt eigentlich schon, beschreibt es das Ganze. Und du hast ja dann gesagt, also, und das sind einfach zwei Isotope, wo dieser Massendefekt ganz besonders gut funktioniert. Und deshalb benutzt man halt sowas gerne.
Und warum funktioniert er besonders gut?
Weil die Zerfallsketten, man kann sich die Zerfallsketten angucken und dann mal zusammenrechnen. Dafür bin ich bin halt auch kein Physiker, ich habe mir das nur angeguckt und dachte, ja, macht Sinn. Ich wäre auch einfach die Liste durchgegangen und geguckt, wenn so ein Ding zerfällt, wo kriegt den meisten Massendefekt und quasi am wenigsten, braucht am wenigsten kritische Masse. Wo ist mein Optimalpunkt?
Ja, macht Sinn.
Weil entweder brauche ich halt sehr viel Masse dann, das will ich aber eigentlich auch nicht. Also versuche ich das zu optimieren. Und deshalb wäre eigentlich Plutonium-239 ganz cool. Das Problem, Plutonium-239 existiert nicht in der Natur.
Ja, dann musst du synthetisieren, ne?
Das musst du synthetisieren. Das ist quasi ein Zerfallsprodukt. Und das ein bisschen ätzend dann herzustellen. Deshalb braucht man auch diese ultra-fancy-dancy-Anreicherungseinlagen, um halt auch aus dem Uran, das Uran quasi so sortieren nach U-235 und U-238. Weil das 238 funktioniert nicht so gut, das hemmt eher eine Zerfallsreaktion und deshalb willst du das da raus haben und deshalb brauchst du so Anreicherungsanlagen.
Weißt du gerade spontan, wie diese Anreicherungsanlagen funktionieren? Wahrscheinlich auch nicht, oder?
Das findest du auch nicht so einfach, weil das halt sanktionierte Technologie ist, so ganz grob halt über Zentrifugen oder sowas, weil dadurch, dass die ja eine unterschiedliche Neutronenanzahl haben, die leicht unterschiedliche Masse, und die kannst du halt dann physikalisch trennen. Aber das ist halt alles sehr, sehr fancy-dancy, ne? Sagen, das ist halt nicht einfach, dass du halt
wird schwierig.
Glorified Salatschleuder, basically.
Ja, ist wirklich so.
Ja. Und ja, du hast schon gesagt, man braucht dann immer, muss die kritische Masse erreichen, um halt diese unkontrollierte Kernreaktion zu erreichen. Weil zum Beispiel im AKW hast du das ja auch, du hast Kernreaktionen, das heißt, du hast die einmal angestupst und dann zerfallen halt die Kerne, setzen Neutronen frei, diese Neutronen treffen wieder auf andere Kerne, dadurch zerfallen die wieder, setzen Neutronen frei. Und wenn du das nicht kontrollieren würdest, würdest du eine unkontrollierte Reaktion machen. Das würde immer schneller gehen. Und dadurch quasi, dass du mit einem Kern zwei Atome zerfallen lässt, mit den zwei dann vier, vier, dann, ne?
Exponentiell.
Exponentiell viele. Und deshalb hast du dann eine unkontrollierte Kernreaktion, bis es halt Boom macht. Also das ist dann dein Boom. Und deshalb benutzt man halt in Reaktoren halt meistens nicht halt dieses Uran-235, sondern auch ne, zum Gemisch halt, damit das nicht ganz so hart abgeht. Und man hat noch halt so Kontrollstäbe, die dazwischen sind. Sie sind aus einem Material. Gibt es eins zum Beispiel, das Bariumnitrit, das besonders gut Neutronen absorbiert, ohne zu zerfallen halt. Und damit kannst du halt dann halt Neutronen aufsammeln, die halt keine weiteren Reaktionen anstoßen und das damit somit kontrollieren. Aber das willst du bei der Atombombe ja gar nicht mehr. Also musst du dann nur auf diese kritische Masse halt kommen. Und dadurch, dass du die ja dann noch transportieren musst irgendwie, weil die soll ja nicht bei dir zu Hause in die Luft fliegen. Deshalb sind Wasserstoffbomben auch ein Problem, die quasi so weit hinzubekommen, dass du die halt nicht mit einem Schwerlast-Cargo-Schiff in den Hafen des Feindes fahren musst, weil die abartig groß sind, weil du, um eine Kernfusionswaffe zu zünden, eine Atombombe brauchst, um die zu zünden, weil du so unglaublich viel Energie brauchst, um die zu starten.
Stimmt.
So war das. Und zum Beispiel bei Uran-235 liegt diese kritische Masse bei einem Wert, also du kannst dir ungefähr vorstellen, dass eine Kugel, die einen Durchmesser von 8,4 cm hat, und 46,4 Kilo wiegt.
Ja, ganz schön dichter Scheiß.
Du kannst, es gibt mittlerweile, das ist so, am Anfang hat man das halt so, da hat man halt ein bisschen rumexperimentiert damit, weil du diese kritische Masse erreicht. Und mit cleverer Gestaltung von halt den Atomen, cleverer Gestaltung von Atombomben, ich höre mir selber schon zu, kannst du halt mit Reflektoren oder sowas, weil das den größten Verlust an Neutronen, das ist natürlich, wenn die nach außen wegstrahlen, einfach wegfleuchten, aber du möchtest die ja alle quasi in der kritischen Masse gefangen haben, damit sie eine unkontrollierte Kettenreaktion auslösen. Und deshalb kannst du sogenannte Reflektoren halt anbringen, die halt die wieder zurück in das Spaltmaterial zurückstrahlen.
Ja. Und ich glaube, man hat dann auch, als man das weiterentwickelt hat, so gemacht, dass man nicht mehr das im Prinzip da reingewämst hat, um die kritische Masse zu erreichen, sondern den Klumpen, den man hatte, komprimiert hat durch Explosion, ja, oder?
Genau, das wäre das nächste Kapitel gewesen, weil durch so welche Dinger konntest, durch Reflektoren kannst du schon auf 16 Kilo verringern, die kritische Masse. Also es ist keineswegs eine Konstante. Und du kannst es halt noch cleverer machen, weil dieses Gun-Prinzip ist halt einfach, du hast halt quasi eine Kugel und so einen Kegel und dann schießt du einfach diesen Kegel halt wie bei einem Projektil da rein und erreichst du die kritische Masse. Bei, in Anführungsstrichen, modernen Kernwaffen ist es aber so, dass die quasi, dass du mehrere kritische Massen quasi auch hast, die so sphärisch angeordnet sind und damit Sprengladungen außenrum. Das ist auch meistens das, was so in Filmen oder sieht man, wenn man eine Atombombe hat, das ist immer so eine Kugel mit so ganz vielen Drähten außen dran. Und das sind meistens halt dann so diese Sprengladungen sein, die außenrum sitzen und dann diese kritischen Massen so zusammen komprimieren. Und damit halt alles ganz fest ineinander drücken und damit halt die kritische Masse übersteigen sollen. Das ist echt, relativ fieser Shit. Über Hiroshima haben wir auch schon gesprochen. Was wollte ich noch? Hast du noch eine Frage?
Nö.
Ach ja, vielleicht, also es gibt halt so, das war das, was mich so schockiert halt einfach, wenn man halt sich so Variationsmöglichkeiten anguckt von der Scheiße. So, taktische Kernwaffen, was Menschen da alle gebaut haben, nukleare Artilleriegranaten, Panzerhaubitzen mit Mini-Atombömmchen, Boden-Boden-Raketen. Das sieht aus einfach wie so eine Mörser. Du kannst halt einen Atomsprengkopf reinsetzen.
Ja.
Macht eine kleine Atomexplosion. Weil du musst ja nicht, um eine kritische Masse, du musst ja nicht, das muss ja nicht ein riesiger Bumm sein, das kann auch ein kleiner Bumm sein. Das Problem ist, diese Bums gehen ja dann immer mit auch radioaktiver Verseuchung um, weil du hast letztendlich halt das gespaltene Material, was du fein zerstäubst, was halt auch immer noch radioaktiv ist. Dann hast du halt Neutronen, die freigesetzt werden, Gammastrahlung, die freigesetzt werden. Das ist alles eine sehr unschöne,
Ja.
so unschöner Kram. Und dann gibt es halt auch noch so Absurditäten wie halt dann hier Neutronenbomben. Da hat man sich gedacht, so, ist ja blöd, wir wollen halt nicht so riesige Badabums bauen, sondern halt eher Medium-Explosion. Aber wir würden gerne trotzdem möglichst viele Menschen umnieten. Aber wenn du halt das in einem Kriegsgebiet hochjagst, dann sitzen die ja in Bunkern oder in gepanzerten Fahrzeugen und das ist halt blöd, weil dann hast du diesen Blast und die Hitze kannst du da drin gut überleben.
Naja.
Und deshalb machst du einfach eine Bombe mit hoher Neutronenemission, halt ohne Reflektoren, damit möglichst viele Neutronen nach außen weggehen, weil Neutronen gehen einfach ja dann wie Gammastrahlung auch durch alles durch und weißt du, dann wirst du halt einfach im Panzer gegrillt.
Gegrillt. Toll.
Benutzen kannst du den Panzer dann trotzdem auch nicht mehr, weil das gibt dann Neutronenschäden in dem Material von dem Panzer und dann wird der auch radioaktiv. Ist noch ein großes Problem bei Kernfusion, hatten wir auch drüber gesprochen. Neutronenschäden in den quasi Magnetplatten, die das containen. Und dann wird das auch zu strahlendem Restmüll.
Aber also sind das dann Neutronenschäden im Sinne von eben, dass radioaktiv wird, oder schädigt das auch wirklich das
Das
atomare
schädigt auch, du
Gefüge?
siehst das auch. Also, wenn das genug ist, dann sieht das so rausgepritzelt aus. Aber es strahlt dann auch. Also, das.
Ja, gut. Ja,
Ja.
also ich muss sagen, ich finde das auch immer wieder, auch wenn man irgendwie so irgendwie Dokumentation oder so über Tschernobyl oder Fukushima oder sowas sieht, ich muss sagen, ich finde so Atomexplosionen sowas ganz, ganz Gruseliges, muss ich sagen. Weil es ist halt wirklich ein Feind, du siehst ihn nicht, du hörst ihn nicht, du schmeckst ihn nicht, aber er tötet dich.
Ja, bei Atombomben, das siehst, also du siehst es halt nicht, weil es so schnell passiert, aber
Ja, gut.
die Hitze ist schon, also der Witz ist ja, also das heißt der Witz, ich formuliere das schon wieder schon so komisch. Bei einer, also im Nahfeld einer Atomexplosion sterben halt auch sehr viele Menschen einfach. Also, ich weiß nicht, dass diese Bilder kennt man immer schon von diesen Tests oder sowas, dass halt bevor die Druckwelle ankommt, schon Bäume und Häuser in Flammen aufgehen.
Ja, da ist die
Kannst du dir
Hitze
vorstellen,
dann
warum?
wegen der Hitzestrahlung.
Genau, das ist nur quasi Lichtstrahlung. Ja.
Ja.
Elektromagnetischen Wellen des sichtbaren Spektrums. Quasi dieser, also wenn das explodiert, der Lichtblitz, der so hell ist und so energiereich, dass es einfach quasi mit Lichtgeschwindigkeit die Energie an das nächste brennbare Dingsbums beamt
Ja,
und das
es war ja auch
sofort
diese
halt
Berichte von Hiroshima oder Nagasaki oder so.
mit den Shadows, ja.
Genau, das finde ich auch so krass, wo einfach die Energie so krass war, dass der Mensch im Prinzip verpufft ist, aber die Zeit, die ja noch da stand, gereicht hat, dass die Wand dahinter im Prinzip weniger gebleicht wird, sodass du dann nur noch einen Schatten übrig hast. Absolut krank einfach, diese Vorstellung.
Ja, und dann, also ich komme dann halt nicht um den Gedanken rum, dass wir das halt, dass so viele davon noch gibt und wir ernsthaft drohen, uns mit sowas gegenseitig aus der Existenz zu bomben.
Ja.
Und dann uns anmaßen, dass wir sowas wie Atomenergie sicher nutzen können. Also, ja, in der idealen Welt schon. Jetzt sehen wir aber schon wieder. Jetzt sind wir auf die Mercy von einem Aggressor angewiesen, dass er nicht halb Europa verstrahlt, weil da irgendwie mit Raketen auf fucking AKW schießen. Weil die sind halt nur so lang. Das funktioniert halt nur nicht wie eine Atombombe, weil da Leute sitzen, die
Die aufpassen.
aufpassen. Aber wenn du halt da die Kontrollinstrumente holst, haben wir ja schon zweimal gesehen in jüngster Geschichte, was dann passiert.
Ja.
Ich weiß auch nicht, wie viele Beispiele die Leute noch brauchen.
Tja, ich glaube, das hat damit nichts zu tun, dass die Leute oder
viele Leute wissen... Aber der Diesel kostet 2 Euro, ja.
Nee, ich glaube, das hat nichts damit zu tun, dass viele Leute wissen, wie schlimm Atombomben sind, sondern einfach das Problem, dass halt dieser irre Zugang dazu hat und an der Macht ist.
Nur kein Mensch, also ich weiß, es gibt immer den nächsten Verrückten.
Ja.
Deshalb ist die, solange es Menschen gibt, gibt es Menschen, die Schindluder damit treiben. Wir müssen uns davon verabschieden, dass es den idealen Menschen gibt.
Ja.
Was wir eigentlich nur machen können, ist sorgen dafür, dass niemand den Zugang zu sowas hat.
Ah, das wird auch das liegt
in, ja, aber das liegt in unserer Möglichkeit. Die Verrücktheit aus Menschen rauszukriegen? Leider nicht. Auch wenn es sehr gute Psychotherapeuten gibt.
Ja.
Aber das hilft nur, wenn die Leute da was selber dran ändern wollen.
Das stimmt.
Wobei für manche Leute würde ich auch Lobotomie in Erwägung ziehen. Gut, damit höre ich auf. Wunderbar, ne?
Ja, jetzt wo wir alle schön in negativer Stimmung sind, kommen wir zu meinen News für Nerds. Die sind ein bisschen, wenigstens, finde ich zumindest, erheiternder.
Okay.
Und zwar sind es wie immer 3 Sachen, die ich mitgebracht habe. Das erste ist, ich finde das so lustig, einfach wie man auf diese Idee überhaupt gekommen ist. Also man hat das Ganze gemacht, um das schon mal vorwegzunehmen, um besser zu erforschen, inwiefern Narkosen halt die Signalweiterleitung in Nervenzellen unterbinden. Und wie da genau der Effekt ist sozusagen, dass man ja auch, je nachdem, was für Narkose man, Mittel man nimmt, sich an Sachen nicht mehr erinnern kann oder eben doch und sowas.
Ja.
Und zwar hat man dafür Venusfliegenfallen mit Äther in Narkose versetzt.
Bitte was?
Ja, man hat wirklich, also Äther ist ja ein altes Narkosegas, was man auch zum Teil in der Palliativmedizin genommen hat, um bei Patienten mit starken Schmerzen denen den Schmerz zu nehmen. Bei Äther, umgangssprachlich, spricht man von Diethylether. Das ist ein gasförmiges Molekül, was eben mit eins der ersten Narkose- und Schmerzmittel war. Man muss auch unterscheiden zwischen eben nur reinem Narkotikum oder eben auch Anästhetikum. Und das hat Äther eben bei beiden Wirkung. Und man hat eben damit Venusfliegenfallen begast. Und jeder, oder die meisten kennen die wahrscheinlich, das sind diese schönen fleischfressenden Pflanzen mit diesen, ja, haarigen Zähnen, wenn man so möchte, und die eben immer mit offenem Maul da ja warten, dass sich da ein Insekt reinsetzt und dann zuschnappen. Und das Ganze funktioniert ja so, dass die in ihrem Maul ganz feine Tasthärchen haben, die bei Scherkräften dann eben das Signal weitergeben an im Prinzip den Schließmechanismus, okay, schnapp zu, da ist was drin. Und da hat man dann eben erforscht, dass durch dieses Äther nicht nur die Weiterleitung von diesen Härchen unterbunden wurde, sondern diese, was ich bis jetzt auch nicht wusste, diese fleischfressenden Pflanzen haben auch ein sozusagen ein Tastgedächtnis. Aha. Weil die können sich sozusagen merken, wie oft sie schon ausgelöst wurden. Auch das wurde letztendlich durch diese Äther-Narkose unterdrückt. Also nicht nur die direkte Weiterleitung, sondern auch die Abspeicherung der Reizung wurde mit der Äthernarkose bei dieser Pflanze dann eben unterdrückt. Und man will eben mit solchen Versuchen gucken, weil das relativ primitiv eben ist bei dieser Pflanze mit der Signalweiterleitung über Calciumkanäle, will man eben gucken, ob man daraus dann eben Schlüsse ziehen kann auf die Glutamatrezeptoren, die eben für die Weiterleitung dann bei Menschen oder Tieren verantwortlich sind.
Mhm.
Um dann besser zu verstehen, wie eben verschiedene Narkosemittel funktionieren. Das war der erste Streich.
Okay, okay.
Und das zweite, das
ist, was ich... Fliegenfallen, ich habe das immer noch nicht verdaut.
Ja, ich fand das auch irre, als ich das gelesen habe.
Aber
wie kommt man auf die Idee?
Ja, da habe ich auch erst ein bisschen gelacht, aber Wenn länger ich darüber nachgehe, ist das eigentlich gut, weil du musst ja ein relativ simples Modell haben, um halt quasi das, was du dir angucken willst, halt zu isolieren. Das darf ja nicht zu
Ja,
komplex sein.
genau. Und die haben das dann eben auch noch genetisch manipuliert gehabt, dass du die Transduktion dann irgendwie besser messen konntest mit irgendwelchen speziell manipulierten Rezeptoren und Kanälen und sowas. Das kannst du natürlich bei einer Pflanze auch relativ einfach dann, weil die eben so simpel sind. Und das nächste ist, finde ich, also mit Abstand das Coolste, was ich seit langem irgendwie gelesen habe. Da kannst du auch gerne mal, und das empfehle ich auch jedem unserer Zuhörerinnen, dass du auf den Twitter-Link gehst bei uns in den Shownotes. Und da ist nämlich ein Video von der Studie, wozu ich jetzt was erzähle. Und zwar hat man da geguckt, wie man isolierte Herzmuskelzellen nutzen kann und die erhalten kann und denen auch eben ihre Funktionsweise und ihre Funktion nutzen kann. Und zwar hat man da einen Biohybridfisch gebastelt aus Papier, Plastik,
Ein
Gelatine,
Biohybridfisch.
ja, aus Papier, Plastik, Gelatine und eben zwei Streifen aktiver Muskelzellen. Und man hat diese Muskelzellen im Prinzip in die Gelenkregion von der Schwanzflosse dieses Biohybridfisches gepackt und durch Lichtstimulation und die, sage ich mal, die mechanoelektrische Signalübertragung, die Herzmuskelzellen an sich mit sich bringen und nochmal durch zusätzliche Stimulationsknoten, konnte dieser Fisch schwimmen. Der konnte mit der
Fisch.
Schwanzflosse schlagen. Guck dir wirklich mal dieses Video an über den Twitter-Link. Das ist echt richtig fancy, muss ich sagen. Ich finde das absolut genial. Man hat das Ganze eben gemacht, nicht um sagen zu können, hey, ich habe einen Plastikfisch gebaut, der mit der Schwanzflosse schlagen kann, sondern weil man eben das nutzen möchte, die Erkenntnisse daraus, um damit dann eben Teile vom Herzen oder gar eben irgendwann ganze Herzen nicht nur strukturell, sondern auch funktionell wiederherstellen oder ersetzen zu können. Weil das ist nämlich das große
Sieht
Problem.
lustig aus.
Ich finde das genial, oder?
Ja, das ist verrückt.
Weil
Sich
das
vorstellt,
große.
dass es kein echter Fisch ist.
Ja. Weil
Sieht
das
ein bisschen
große Problem ist.
unbeholfen aus, wie so ein Fisch, der lernt zu schwimmen.
Ja, gut. Letztendlich sind es ja auch nur Herzzellen, die zucken. Nee, und weil das große Problem bei eben so Prothesen fürs Herz oder sowas ist, da, du kannst halt nicht einfach nur ein Patch sozusagen draufpappen, was dann, sage ich mal, die Wand wiederherstellt, sondern du brauchst halt auch eine sehr komplexe Funktion, weil ein Herzmuskel muss ja auch, sage ich mal, in einer genau richtigen Abfolge sich kontrahieren und wieder entspannen, um eben eine suffiziente Pumpleistung zu bringen. Und das will man eben mit diesem Modell besser verstehen und vor allem auch lernen, wie man diese Herzmuskelzellen möglichst lange funktionell erhalten kann außerhalb des Körpers, um eben überhaupt solche Prothesen erst bauen zu können. Bei diesem Fisch war es jetzt so, dass die Herzmuskelzellen 4 Monate tatsächlich sogar überlebt haben. Und man will jetzt eben versuchen, diese Zeit noch möglichst weit zu verlängern, weil ich meine, 4 Monate ist für eine Prothese, die dann einen Menschen verpflanzt, mager, sag ich mal, an Zeit. Und das will man dann eben verlängern. Aber ich finde es absolut genial, wie die das da veranstaltet haben, indem sie Herzmuskelzellen auf so einen Papp-Gelatine-Mix-Fisch und der dann mit der Schwanzflosse schlägt letztendlich. Das,
Frankensteins Fisch.
ja, wirklich so ein bisschen. Aber ich finde das absolut genial,
It lives.
zu was man heutzutage technisch und ja biologisch imstande ist umzusetzen, irgendwelche Ideen letztendlich und irgendwelche ja, Strukturen zu formen. Das letzte ist auch sehr interessant und knüpft ein bisschen, sage ich mal, an das Thema an, was ich letzte Folge hatte mit dem kleiner Nano. Und zwar geht es dabei darum, dass in der präklinischen Traumaversorgung, also Versorgung von Patienten, was weiß ich, von Autounfällen oder sonst irgendwas, sind halt innere Blutungen extrem kritisch, weil du sie eben nicht erreichen kannst. Da du kannst in deinen Bauchraum kannst du literweise Blut verlieren, ohne dass, dass man von außen etwas direkt davon bemerkt, außer dass eben der Patient stirbt und der Kreislauf die Grätsche macht.
Toll, okay, gut.
Ja, und du kannst es halt auch über von, also sofern du nicht im Krankenhaus bist und den Patienten eben aufschneiden kannst, um dann die Blutungsquelle zu stillen, kannst du halt von außen durch Kompression, was du ja, sag ich mal, an Arm oder Bein sehr gut kannst, kannst so, du halt im Bauchraum oder so, bist du da halt einfach verraten und verkauft, auf gut Deutsch gesagt. Und da gibt es eben jetzt verschiedene Forschungen mit Nanopartikeln, die eben an solchen inneren Verletzungsstellen die Blutgerinnung fördern sollen, um dann zumindest präklinisch da eine gewisse Hilfestellung zu haben. Und da hat man jetzt eben geguckt im Tiermodell mit Nanopartikeln von einer Größe unter 100 Mikrometer bis 500, unter 100 Nanometer bis 500 Nanometer. Und da hat man eben auch verschiedene Eigenschaften festgestellt, weil die kleineren Partikel haben zum Beispiel mehr Blutplättchen pro Partikelmasse gebunden, wohin größere Partikel dazu neigten, eher eine höhere Akkumulation an Partikeln auf der Oberfläche von Blutplättchen und Kollagen mit sich zu bringen, wohingegen dann wiederum mittelgroße Partikel dazu führten, dass es insgesamt größere Blutplättchen Aggregate gebildet hat, zusammen mit den Nanopartikeln. Und da hat man in dieser Studie eben herausgefunden, dass am effektivsten für diesen Zweck der präklinischen Blutstillung von inneren Blutungen Nanopartikel bei einer Größe von ungefähr 150 Nanometer am besten, sage ich mal, die besten Eigenschaften dafür mit sich bringen. Okay. Was wiederum auch nochmal also wichtig war.
Also klein, aber nicht gut.
Genau, was auch wichtig war, weil die ganzen Studien, die sich bisher in Bezug auf Blutgerinnung mit Nanopartikeln beschäftigt haben, haben sich die allermeisten Studien mit Partikeln von einer Größe von 300 bis 500 Nanometer beschäftigt. Also eigentlich mit der falschen Größe, wenn man so möchte.
Ja.
Und man erhofft sich eben, dadurch jetzt mehr Studien mit diesen Nanopartikeln eben durchführen zu können, um daraus dann gegebenenfalls eben therapeutische Konsequenzen wirklich für die Präklinik und die Notfallversorgung zu finden. Weil, wie auch da die Erstautorin gesagt hat, man will damit nicht ein Allheilmittel für innere Blutungen finden, sondern möchte einfach die Personen, die innere Blutungen haben, außerhalb eines Krankenhauses, möchte man denen, die, sage ich mal, eventuell nötigen Extrastunden oder Minuten bringen, bis sie eben einer adäquaten Versorgung in einer Klinik zugebracht werden können. Also man will keinesfalls damit erzielen, dass man im Prinzip innere Blutungen heilt, indem man einem einfach eine Spritze gibt, sondern einfach nur verhindern, dass die Patienten verbluten innerlich, bevor man überhaupt in der Lage war, etwas zu tun.
Deine News für Nerds entwickeln sich immer mehr, habe ich im Gefühl, wie so Lifehacks.
Naja, Lifehack ist relativ, ne?
Ja, aber es sind immer so, weißt du, so. Das erinnert mich immer so dran, als wenn da irgendwelche Wissenschaftler gesessen hätten oder so. Das müsste man mal jemand ausprobieren.
Ist ja letztendlich in der Wissenschaft eigentlich fast immer so. Gerade in der Medizin. Da hast du ein Problem und denkst du so, da muss es doch irgendwie was geben. Ja, und wie man so oft schon gesehen hat, zum Teil ist es so, man schmeißt einfach wahllos irgendwelche Sachen auf irgendwelche Proben rein und findet dann irgendwas, was funktioniert. Weiß anfangs nicht, warum es funktioniert, aber es funktioniert.
Ja.
Und wie man doch so schön auch im Ingenieurswesen sagt, it ain't stupid if it works.
Das stimmt allerdings.
Ja.
Da kann ich nichts mehr hinzufügen.
Ja, passt doch ganz gut, weil wir sind auch, bin ich zumindest thematisch am Ende dieser Folge.
Und ich ja, glaube, cool. Ich bin sehr, sehr zufrieden, dass das doch noch relativ nett ausgegangen ist jetzt.
Ja, ne?
Das war doch sehr erheiternd. Oh ja, wir haben auch schon wieder fast anderthalb Stunden, ne?
Ja, haben wir unser Ziel, unser Soll erfüllt.
Soll erfüllt. Ja, wunderbar. Was hast du denn gelernt heute dann?
Oh Gott, was habe ich gelernt?
Das ist ja wieder hier.
ja, ich habe gelernt, dass der Schrott, der in unserem Weltall rumfliegt,
uns um die Ohren fliegt.
Nicht nur, genau, nicht nur uns um die Ohren fliegt, sondern auch unseren kleinen Erdtrabanten zur Last fällt.
Ja, so klein ist der gar nicht.
Im Verhältnis zur Erde schon. Achso. Ja, und dann...
Bei Moon-Standards.
Bei Moon-Standards, genau. Und dann habe ich gelernt, dass, ja, gewisse Entdeckungen in der Wissenschaft zwar wissenschaftlich, sage ich mal, durchaus interessant sein können, aber wenn sie den falschen Leuten, wie so oft, in die Hände fallen, katastrophale Auswirkungen haben können, die, glaube ich, keiner von uns live und an eigenem Leibe erfahren möchte. Und was hast du Schönes gelernt?
Oh Gott. Ich habe etwas über Progerie gelernt. Mit sehr vielen Fremdwörtern, die du erklärt hast, einem nach dem anderen, bis ich irgendwann den Überblick verloren habe. Aber ich glaube, ich habe jetzt ungefähr verstanden, was das, wie das funktioniert. Du hast mir eine neue Definition von Alter gegeben, weil ich hätte das tatsächlich nicht nach bis der Tod uns scheidet quasi gemacht. Ja, und du hast mich in die Welt der medizinischen Lifehacks wieder entführt.
In die Welt der Biohybridfische.
Der sieht echt, ich glaube, davon kriege ich diese Nacht einen Albtraum. Wobei eigentlich ist es ziemlich cool, wenn man den jetzt noch fernsteuern könnte. Müsste man doch eigentlich, weil du musst ja der wird da durch elektrische Impulse wird das doch wahrscheinlich ausgelöst, dieses.
Das ist halt das Coole bei Herzmuskelzellen. Herzmuskelzellen sind ja insofern nochmal speziell, weil die sich ja auch, die haben ein autonomes Reizleitungssystem. Das ist ja, du hast ja beim Herzen hast du ja keine Nerven in dem Sinne. Das ist ja, das Herz ist ja im Prinzip neurologisch in gewisser Weise abgekapselt. Du hast ja nur den Sinus und den AV-Knoten.
Ja.
Und der.
Wie clever von dem Herz, dass es nicht irgendwie, wenn da irgendwas im anderen Nervensystem rumspackt.
Ja, dann, genau. Okay. Nee, du hast halt den Sinusknoten, der ist zwar sowohl sympathisch als auch parasympathisch innerviert, weil sonst würde halt, wenn du irgendwie Sport treibst oder so, dein Herzschlag halt nicht ansteigen, wenn der komplett isoliert wäre. Aber er ist halt sonst relativ autonom und im Prinzip halt einfach ein Impulsgeber. Und die restlichen Reize, die von diesem Sinusknoten ausgehen, gehen ja autonom durch alle Muskelzellen durch, die das dann weiterleiten können. Deswegen brauchst du...
Noch was gelernt.
Genau, brauchst du nicht... Also, dieser Fisch wird wahrscheinlich nochmal einen externen Reizer haben, mehr oder weniger. Aber du brauchst ihn nicht zwingend. Also, ich könnte mir vorstellen, dass man das Ganze so aufbauen kann, dass du, wenn du den einmal, sag ich mal, einen Reiz gegeben hast, der den im Prinzip autonom unterhalten könnte. Aber das ist jetzt nur eine Vermutung von mir.
Oha.
Ja.
Ja, noch cooler.
Ja. Gut, dann würde ich sagen...
Bring uns raus.
Bringe ich uns noch raus. Und zwar habe ich eine, finde ich, zur aktuellen Gesamtsituation sehr passenden Frage an dich. Und zwar, was ist der Unterschied zwischen Putin und einer Zwiebel? Wenn man Putin zerschneidet, weint niemand.
Ja. Der ist
und
juicy.
Ohne weitere Worte wünsche ich dir noch einen schönen Sonntag, unseren Zuhörern eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Adios.
Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Tschüss.